Ich grüße Sie an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die hier in Bad Nauheim und in der Umgebung sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich habe als Text Psalm 8, Vers 5 gewählt, weil er mich angesprochen hat. Er wird auch in der nächsten Woche die Grundlage meiner Predigt sein. Ja, lieber Vater im Himmel, du hast mir in den letzten Wochen diese Gedanken gegeben und mir ins Herz gelegt. Und jetzt bitte ich dich, dass du durch deinen Heiligen Geist auch jedem etwas mitgibst, was er braucht für sein Leben und für seinen Alltag. Amen. Wir haben, wenn wir in die Bibel schauen, und mir ist das oft begegnet, dass wir sagen, das Alte Testament, oder ich nenne es gerne das Erste Testament, ist voller Gesetz und voller Bestimmungen. Aber ich möchte Ihnen heute schon etwas vorstellen, dass am Anfang der Bibel schon die Gnade Gottes lebendig war. Und ich möchte einige Vorbemerkungen machen, die auch meine Schüler in Mannheim mir oft gesetzt haben. Ich sehe in 1. Mose 1, Vers 1 den ganzen Inhalt der Schöpfung, den uns die Wissenschaft erklärt, aber nicht aufgrund der Evolution, sondern Gott als den Schöpfer, auch wenn es oft lange gedauert hat. Und damit schließe ich all das ein, was uns in die Wissenschaft oder auch die anderen Menschen und die Geologen und alles uns sagen. Und dann möchte ich Ihnen ein Wort aus Jesaja 45, Vers 12 vorstellen. Da heißt es: Ich habe die Erde gemacht und die Menschen auf ihr geschaffen. Und das ist für mich die Grundlage und meine Überzeugung, dass ab 1. Mose 1, 2 bis 1. Mose 3 all diese Dinge uns beschrieben werden und Gott, wie es ein Ausleger sagt, die Erde so geschaffen hat, dass Menschen auf ihr leben können. Und das ist die erste These, die ich Ihnen vor Augen schaffe. Gott hat uns diesen Lebensraum gegeben. Er ist der Schöpfer, der uns die Möglichkeit gegeben hat, auf dieser Erde leben zu können. Und jetzt können Sie naturwissenschaftliche Bücher fragen, die Ihnen manches erklären. Und dann gab Gott in 1. Mose 1, Vers 26 der Menschen den Auftrag. Wir wissen ja, die Tiere zu zählen und so weiter. Und auch er setzte Adam nicht nur in ein wohlbehütetes Gebiet, sondern er beauftragte ihn und gab ihm Anweisungen. Und dann lesen wir auch in 1. Mose 1, 28, dass Gott dem Adam später mit der Eva gab, die Erde zu bevölkern. Und das ist ein Geschenk Gottes, was wir heute oft so negativ beurteilen, dass Gott uns die Gabe gegeben hat, Menschen das Leben zu geben und auch das Leben zu erhalten. Und ich bin sehr traurig, dass wir schon in diesem Jahr 84.700 Menschen das Leben verweigert haben. Und dann gab Gott auch noch dem Adam die Möglichkeit, sich zu ernähren. Und wie es hier in 1. Mose 1, 29 heißt, dass er sich, und er segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Völker unter dem Himmel und alles Getier. Und Gott sprach: Siehe da, ich habe euch gegeben allerlei Kraut, das sich besamt auf der ganzen Erde und alle fruchtbaren Bäume, die sich besamen, zu eurer Speise. Also in diesen kurzen Versen sehen wir schon die Fürsorge des lebendigen Gottes, dem er und dass er seinem Schöpfer und seinem Geschöpf zuteil werden ließ. Und jetzt möchte ich einen Rückblick machen, um in diesem Texten weiterzugehen. In der unsichtbaren Welt Gottes geschah etwas. Wir lesen das im prophetischen Wort. Auch Jesus sagt uns, wie bist du, du Morgenstern vom Himmel gefallen, wo sich der höchste Engelfürst, genannt Satan, sich gegen Gott erhob und mit sich ein Drittel in die Rebellion gegen Gott führte. Und das ist auch der Urgrund dann des weiteren Berichtes, den wir in der Bibel finden. Gott hat dem Engelfürst dann den Luftbereich gegeben, in dem wir heute leben und wo er uns auch dann Schwierigkeiten macht. Das als Vorbemerkung. Und meine Schüler haben mich gefragt, hat Gott nicht einen Fehler gemacht, dass er die Schlange geschaffen hat, die dann den Menschen verführt? Ich sage nein, denn es hieß, es war sehr gut. Und ich ziehe diesen Text zu Rate, was ich vorhin gesagt habe. Dieses Tier, genannt Schlange, gab dem Widersacher Gottes und dem Widersacher Gottes und dem Geist Satan einen Raum und ließ dann durch ihn den Menschen verführen. Wir finden das auch bei Judas nach dem letzten Abendmahl, wo es heißt, und der Geist Satans fuhr in ihm. Und dann habe ich das Beispiel von dem Gadarener in der Bibel gefunden. Ich möchte das nicht weiter, wir können das selbst nachlesen, wo der Geist Satan in diesem Menschen war und Jesus trieb diesen Menschen aus. Und dieser Geist Satan und die Geister brauchten eine Behausung. Und diese Behausung waren damals die Schweine. Und so hat auch in den ersten Büchern der Bibel der Geist Satans eine Behausung gesucht. Und diese Behausung fand er in der Schlange. Und damit hat die Schlange, ist der Urgrund der Verführung des Ebenbildes Gottes, des ersten Menschen. Ich möchte darauf dann noch weiter ausgehen. Es gab das Tier, die Schlange genannt. Und die Schlange ist das Sinnbild der Verführung und des Satans, wie wir das auch dann in der Offenbarung weiterlesen. Und mit diesem Angebot dieser Schlange gab der Mensch Adam und dann auch Eva sein Ebenbild Gottes auf und stellte sich unter den Geist des Satans. Und damit ist auch, wie es im Römerbrief heißt, wo Paulus sagt, die Sünde in die Welt gekommen und damit auch die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft bezogen. Wir sehen das dann, ich möchte das ein Beispiel sagen, sie freuen sich ja am Honig, aber die Biene hat eine Feindin, einen Feind und das ist der Bienenlöwe. Der Bienenlöwe lebt mit der Biene zusammen. Aber wenn die Bienenlöwin schwanger wird, wird sie zum Raubtier. Sie sieht aus wie eine Wespe, nur ihr Kopf ist größer und sie hat zwei Eckzähne. Und mit diesen Eckzähnen betäubt sie die Biene. Dann betäubt sie 8 oder 9 Bienen, die sie dann in ihren Bau führt, der etwa 1 Meter unter der Erde liegt. Die Biene lebt und ist aber nur betäubt. Dann sprüht sie einen Duft aus, der die Biene weiterhin in Betäubung hält. Und die Larven, die sie hat, fressen die Biene bei lebendigem Leibe. Wir sehen hier an diesem Beispiel, wie die Schöpfung auch durch die Sünde und durch das Verhalten des ersten Menschen in Mitleidenschaft gezogen ist. Deshalb kann Paulus sagen, die ganze Schöpfung leidet unter der Sünde, wo sich das Ebenbild Gottes, der Mensch unter die Herrschaft der Sünde gestellt hat. Und damit ist alles negativ geworden, obwohl wir heute einen schönen Herbst haben und uns daran freuen. Aber dieses müssen wir zur Kenntnis nehmen, um auch manches zu verstehen, was in der Welt passiert. Noch ein Beispiel: Das Wasser gibt uns Leben. Aber mich hat bewegt, dass nach einem Regennachmittag eine 8 Meter hohe Welle durch den Ort Schuld gezogen ist. Und deshalb ist die Sintflut für mich eine Realität, weil 40 Tage und 40 Nächte geregnet hat. Und wir wissen, dass unter der Sahara und unter manchen Wüsten ein Wasserreservoir ist. Und da heißt es in der Bibel, und die Brunnen der Tiefe öffneten sich. Nur das als Beispiel, diese beiden Beispiele, wir können das weiter ausführen, wie auch die Schöpfung durch die Herrschaft der Sünde, worunter sich das Ebenbild Gottes gestellt hat, auch durcheinander gezogen ist. Und jetzt passiert etwas, was mich bewegt. Gott könnte ja sagen, gut, du Mensch, du hast dieses jetzt gemacht und jetzt lasse ich dich dahin in deinem Sündenzustand und kümmere mich nicht. Nein, Gott tut etwas, er gibt diesen ersten Menschen eine Verheißung und gibt damit auch dem Menschen wieder eine Lebensexistenz. Er sagt, einen Moment, ich habe es hier. Er sagt, ich will wieder ein neues Leben schaffen, indem ich die Frucht des Leibes der Frau zu einem Schlangenzertreter mache. Da heißt es, die Nachkommen der Frau, den Samen der Frau, soll der Schlange den Kopf zertreten. Die Schlange wird ihn in die Ferse stecken. Wir sehen hier, Gott lässt den Menschen nicht allein, obwohl er ihm den Gehorsam gekündigt hat, obwohl er ihn abgeschrieben hat, bietet er ihm die Verheißung ab, dass durch den Leib der Frau der Schlangenzertreter kommen wird. Und dieser Schlangenzertreter hat ja seine Erfüllung in Jesus Christus gefunden. Also Gott nimmt sich seine an. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Auch in der Sünde gedenkt Gott dem Menschen und bietet ihm die Verheißung der Erlösung an. Und dann geht es noch weiter in diesem ersten Text der Bibel. Die Eva hat ja Schwierigkeiten, mit diese 3 Feigenblätter zu halten, um ihre Blöße zu bedecken. Und was tut Gott? Er kleidet sie. Denn Übersetzungen heißt es, und Gott kleidete sie, die Eva und den Adam. Auch hier merken wir, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Er lässt den Menschen auch trotz des Sündenfalls in seiner Blöße nicht allein, sondern kleidet sie. Und dann das Dritte, wo wir auch in diesem ersten Buch der Bibel die Hilfe Gottes finden. Wir sagen, Gott hat den Adam und die Eva aus dem Paradies vertrieben und ihnen das Leben genommen. Aber es steht in der Bibel, da heißt es, ich nehme ihnen den Zugang vom Baum des Lebens, damit sie nicht ewig leben müssen. Wir finden den Baum des Lebens auch in der Offenbarung, wo die Heiden daran genesen werden, und auch in dem ersten Buch der Bibel, wo es heißt, ich gebe ihnen den Zugang zum Baum des Lebens. Wir merken auch hier, Gott lässt den Menschen, der unter der Herrschaft der Sünde leben muss, bis zur Erlösung, nimmt ihm die Möglichkeit, nicht in diesem Zustand ewig leben müssen. Und liebe Gemeinde, wir leiden oft unter das Alter, wenn man sagt, mit 80 hat man dieses und jenes. Es ist nicht ewig, sondern auch hier sind wir abgeschnitten vom Zustand, diesen Zustand in der Ewigkeit behalten zu müssen. Gott hat damals in den ersten Büchern der Bibel Gott den Menschen schon auf den Weg der Erlösung gestellt. Und das ist sehr wichtig, dass wir dieses sehen, dass eben Gott hier schon seine Barmherzigkeit und seines Gedenken an seinem Schöpfer und an seinem Geschöpf Wirklichkeit machte. Und dann finden wir nochmal in diesem Buch, wie Gott den Menschen führt. Auch in den ersten Büchern der Bibel heißt es, in den Nachkommen wird, sie suchten die Nähe Gottes. Und wir finden auch in dem Geschlechtsregister, wie ein Mensch namens Henoch entrückt wurde, weil er mit Gott wandelte. Und das ist sehr wichtig, dass wir sehen, in dieser Zeit gab es zwei Gegensätze und ich möchte Ihnen auch diese Gegensätze noch herausstellen, um deutlich zu machen, da war die Nachkommen Seth, die im Namen ihres Gottes lebte und die Nachkommen von Kain. Und wenn wir daran bedenken, dass Eva ihrem Sohn den Namen Kain gab, der eigentlich heißt Gewinn, dann hatte sie schon die Hoffnung, dass in diesem Sohn auch die Rettung sich erfüllte, die sich aber dann nicht erfüllt wurde und er zum Brudermörder wurde. Aber ich möchte Ihnen noch etwas vorstellen, wie auch Gott den Menschen damals Weisheit gab, dass sie die Kultur und das Land bevölkerten vor dem Sündenfall. Da heißt es, und Kain erkannte sein Weib, die war schwanger und gebar dem Henoch. Und er baute eine Stadt, die nannte er nach seinem Namen Henoch. Damals war auch schon die Kultur und das Leben. Und dann ein weiteres, und Ada gebar Jabal, von dem sind hergekommen, alle, die in den Hütten wohnten und Vieh zogen. Also die Landwirtschaft und die Viehherden entstand dort. Dann heißt es, und sein Bruder hieß Jubal, von dem sind hergekommen die Geiger und die Pfeifer und die Zither, also die Kultur der Musik. Und Silla gebar auch, nämlich Tubal-Kain, den Meister aller Erz- und Eisenwerk und so weiter. Wir merken schon hier, dass vor dem Sündenfall eine gewaltige Kultur haben und nicht wir es sind, die diese Kultur erfunden haben. Und jetzt komme ich aber noch etwas drauf, wo der Mensch damals fähig war. Lamech, Gott hatte dem Adam eine Frau zugeführt. Und sie sollten die Ehe gestalten. Und was tut dann Lamech? Lamech aber nahm sich zwei Frauen, die eine hieß Ada und die andere hieß Zilla. Wir merken, der Mensch in der Auflehnung von Gott nimmt sich eine zweite Frau. Und wenn wir heute so manches sehen im Fernsehen, da heißt es, ich nehme mir eine Geliebte, ich habe eine Lebenspartnerin, ich habe. Dieses ist schon begründet in den ersten Bibeln der Schrift. Und dann heißt es hier weiter, und Lamech sagt zu seinen Frauen, Ada und Zilla, ihr Frauen Lamech, hört meine Stimme, ich habe einen Mann erschlagen für meine Wunde. Also dieser Lamech wurde geschlagen, hat eine Wunde. Was tut er? Er tötet. Und dann weiter, wo auch das System der Blutrache entstanden ist, Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. Wir merken in diesen ersten kurzen Sätzen, wie damals sich der Mensch schon in der Auflehnung Gottes befand. Und der Horst hat heute erwähnt von der Klimakatastrophe und von so vielen. Ich habe weniger Angst vor der Klimakatastrophe. Ich habe viel mehr Angst vor dem Gericht Gottes, wo Gott unsere Menschen, unsere Sünde und die Menschen zur Rechenschaft ziehen wird, wegen ihrer Sünde. Dann will ich noch etwas sagen, was mich bewegt. Wir reden alle von der Corona-Pandemie. Aber wir sind alle von einem Virus infiziert. Und dieser Virus heißt Auflehnung gegen Gott und die Sünde. Wie es Paulus sagt, durch einen Menschen ist die Sünde in diese Welt gekommen. Und das müssen wir vielleicht als Gemeinde ganz neu wieder sagen und verkündigen. Wenn wir nicht wiedergeboren sind, wenn wir nicht Jesus in unserem Leben als Herr haben, sind wir von diesem Virus der Sünde infiziert. Dieser kann sich in vielen Arten ausbreiten, in Gleichgültigkeit oder Auflehnung Gott. Oder ich habe mal in einem Konfirmanden gesagt, Gott heißt auch guter Opa, total taub. Und so merken wir das. Und bei der Coronavirus-Aktion ist mir eins deutlich geworden. Die Chemie hat ein Gegenmittel gefunden. Und wir müssen jetzt uns irgendwann noch mal zum dritten Mal impfen. Aber gegen den Virus der Sünde gibt es nur eine Impfung, und das ist die Bekehrung zu Jesus hin. Und auch dieses Beispiel der dritten Impfung, vielleicht muss nächstes Jahr noch eine vierte Impfung sein. Und um von diesem Virus der Sünde frei zu werden, brauchen wir weitere Impfungen. Und das ist das Lesen und die Gemeinschaft unter dem Wort Gottes und das Gebet. Also wir merken, dass Gott in seiner Barmherzigkeit, was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst, uns ein Mittel gegeben hat gegen unsere Rebellion, gegen unsere Auflehnung. Er hat uns nicht laufen lassen, lauft vor ihnen. Und das ist ja auch das Zeugnis heute der Mission und der Evangelisation. Und darin gehen unsere Brüder und Schwestern in die verschiedenen Länder. Und darum haben wir auch die Möglichkeit der Evangelisation. Aber ich möchte weiterfahren, wo Gott sich der Errettung annimmt. Er nimmt sich uns an, auch damals, ich habe vorhin gesagt, die Bekleidung und all diese Dinge, wir nehmen die so als selbstverständlich an, dabei ist er, der sie uns gibt. Und dann geht die Menschheitsgeschichte weiter. Wir finden dann, wie Gott auch diese Menschheitsgeschichte nicht laufen lässt. Er beruft einen Mann namens Noah und holt ihn heraus aus dem Bereich der Ablehnung gegen Gott und der Sünde und gibt ihm einen Auftrag. Jetzt denken Sie mal darüber nach. 120 Jahre haben die Menschen gesehen, wie Noah eine Arche gebaut hat. Und wie Noah ihnen gesagt hat, nur in dieser Arche ist die Rettung. Was haben die Menschen gemacht? Die haben über ihn gelacht, mitten in der Wüste eine Arche zu bauen. Der ist ja hirnverbrannt. Aber Gott hat diesen Weg gewählt, um Noah zu retten. Und er hat die Möglichkeit den anderen auch gegeben, in diese Arche hineinzukommen. Und auch dieses ist ein Bild für uns. Unsere Arche, in der wir nicht mehr in der Sündennot und unter der Sünde leben müssen, ist die Arche Jesus. Und in dieser Arche Jesus haben wir eine Zukunft, eine ewige Errettung, die uns dieses gibt. Und auch hier sehen wir, wie dann nach der Rettung, und das ist sehr wichtig, wie Gott auch wieder in Barmherzigkeit handelt. Einen Moment, ich will das sofort sagen. Er gibt nach dieser Sündflut, wo das Element Wasser die Erde vernichtet hat, sagt er: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Und jetzt hören wir mal zu. Denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ich will sie hinfort nicht mehr schlagen, alles, was er lebt, was ich getan habe. Solange die Erde lebt, soll nicht aufhören, Saat, Ernte, Frost, Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und er setzte seinen Bogen an den Himmel. Jedes Mal, wenn wir einen Regenbogen sehen, will Gott uns daran erinnern, dass er zu diesem Versprechen steht. Und dann noch eins: Gott gibt ihnen dann eine weitere Nahrung. Alles, was sich regt und lebt, das soll eure Speise sein. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Allein esse das Fleisch nicht, das noch lebt in seinem Blut. Auch hier sehen wir wieder die Fürsorge Gottes, wie Gott sich der Menschen annimmt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Trotzdem erweist, dass das Dichten und Trachten von Jugend an böse ist. Gibt er ihnen diese Verheißung, gibt er ihnen diese Lebensexistenz? Ist das nicht dankbar? Und dann geht die Heilsgeschichte weiter. Ich bin ein Freund der Heilsgeschichte. Wir schauen auf Ur. In Ur gab es 300 Götter. Einer dieser Götter war auch Allah, den er Noah mit zum ersten Gott gemacht hat. Und in dieser Stadt von 300 Göttern ruft wieder Gott einen Mann heraus, Abraham, und stellt ihn auf dem Weg des Glaubens. Deshalb ist auch im ersten Buch der Bibel der Weg des Glaubens entscheidend. Allein durch den Glauben werde ich gerettet. Mein Glaube an den Erlöser Jesus Christus ist meine Rettung. Und er ruft mich raus aus der Sünde und aus der Verlorenheit. Abraham geht diesen Weg im Gehorsam. Ich brauche das nicht weiter ausführen. Wir kennen ja diese Geschichte. Deshalb ist von Anfang an der Bibel der Glaube entscheidend wichtig. Nicht irgendwelche Zeremonien, sondern ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass ich mit ihm, das soll nächste Woche zum Thema werden, mit ihm in seiner Verheißung leben darf. Das ist entscheidend. Und ich bin heute etwas unglücklich, wie der Name Gottes missbraucht wird. Im Fußballfernsehen, Fußballgott und Wettergott. Deshalb habe ich für mich eine Entscheidung getroffen. Ich glaube an den Gott Abrahams, Isaac und Jakobs und Vater Jesus Christi. Und damit grenze ich mich gegen all die anderen Aussagen über Gott ab. Denn ich bin der Überzeugung, dass Gott in der Heilsgeschichte auch durch Abraham und durch das Volk Israel seinen Weg zur Erlösung gegangen ist und noch weiter gehen wird. Also auch hier kann man wieder sagen, Gott hat den Menschen nicht in Ur, in Chaldea übrig gelassen, in der Sünde gelassen, sondern hat ihn herausgerufen und ihn auf den Weg des Glaubens gestellt. Und das ist ganz wichtig, dass wir dieses sehen. Dann finden wir ja in den Büchern Mose immer wieder, dass Gott Zeichen gesetzt hat zur Errettung, Zeichen des Glaubens. Wer hier war bei der Einführung von ihrer Pastorin Rita Birk, hat ja den Wieland Müller gehört, dass wo die Menschen, die Israeliten, von den feurigen Schlangen gebissen wurden, sie auf das eherne Bild der ehernen Schlange schauen durften und schauen konnten und errettet wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass auch da manche gesagt haben, was soll diese eherne Schlange? Ich bin jetzt gebissen, ich werde jetzt sterben. Nein, Gott hat auch hier den Weg des Glaubens und der Errettung geschaffen. Das müssen wir ganz deutlich sehen Und wenn wir noch weitere Berichte lesen in der Bibel, stellen wir fest, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Er denkt des Menschen der damaligen Zeit durch dieses Zeichen der Errettung. Und ich wehre mich etwas, wenn man sagt, die Juden haben das Gesetz. Ja, haben sie, wir haben das Grundgesetz und die EU bürdet uns noch manche Gesetze auf. Und wie der Horst vorhin sagte, vielleicht kommen noch manche Gesetze wegen Corona. Alles da. Aber das Volk Israel hatte einen Tag. Und das war der große Versöhnungstag. In 3. Mose 17, Vers 11 steht, im Blut ist das Leben. Und ich habe es auf den Altar gegeben zur Versöhnung von vielen. Auch hier finden wir, was ist der Mensch, dass du seine gedenkst? Gott gibt dem Volk Israel den großen Versöhnungstag. Was hatte das zu tun, der an der Tora schuldig geworden war, an dem Gesetz Gottes? Er musste aus seiner Herde das beste, unfehlbare Tier nehmen. Auch hier finden wir, es war ein Widder, also ein männliches Tier. Jesus war ein Mann, der die Erlösung schaffte. Wir sehen hier so viele Parallelen. Dieses männliche Tier brachte er zum Tempel, in die Nähe des Priesters. Und dann legte er ihm beide Hände auf die Stirn, bekannte seine Schuld und seine Sünde. Und dann, komme ich gleich noch, geht es weiter. Und so ist auch heute das Bußbekenntnis für uns in der Gemeinde lebendig. Und ich bin dankbar, dass Schwester Joela, der Prinz Kirill von Preußen, Bruder Eckhardt und noch einige heute in den Riss springen, wo wir meinen, die Gebote Gottes übertreten zu können. Und für unser Volk in Buße und Beugung auch Bruder Elsel in Hamburg dafür einstehen, dass Gott uns noch bewahren möchte. Aber nun zu diesem Bild zurück. Der Priester nahm nun dieses Tier mit dem Betreffenden, der seine Schuld bekannt hatte, stach ihn in die Halsschlagader und sammelte das Blut. Das Tier wurde dann auf dem Brandopferaltar nachher verbrannt, aber mit diesem Blut ging er ins Allerheiligste und bedeckte damit den Sühnedeckel auf der Bundeslade. Das ist ganz bewusst gesagt worden. Oben war der Sühnedeckel. Und darauf spritzte er das Blut dieses unschuldigen Lammes für den schuldig gewordenen. Und dann kam der spannende Moment, wenn der Priester das Heiligtum, das Allerheiligste verließ, wusste der Betreffende, meine Schuld ist durch das Blut des Lammes bedeckt worden. Verstehen wir jetzt, warum im ersten Johannesbrief heißt, das Blut des Lammes deckt unsere Sünde. Und so ist es auch Jesus und deshalb wird in der Bibel immer wieder genannt, das Blut Jesu reinigt mich von einer Sünde. Das Blut Jesu bedeckt dann meine Sünde. Deshalb dürfen wir immer wieder uns unter das Blut Jesu stellen, das er am Kreuz von Golgatha für uns vergossen hat. Und sein Sterben, ich bin etwas traurig, dass wir so sein Sterben so etwas bagatellisieren. Wir müssen sehen, Jesus ist von der 3. bis zur 9. Stunde hat er die Sünde getragen. Erst in der 9. Stunde hat er gesagt, es ist vollbracht. Und damit hat er der Sünde, der Schlange, wie es im 1. Mose heißt, den Kopf zertreten. Aber entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, das Biest lebt noch. Die vollkommene Vernichtung wird erst am Ende der Heilsgeschichte sein. Aber wir haben, wie der alttestamentliche Israelit, im Blut des Lammes die Versöhnung. Wir haben die Errettung. Und wenn wir im Galaterbrief lesen, dann heißt es, wir sind Abrahams Same. Warum? Abraham wurde zum Glauben gerufen und ging ins verheißene Land. Und wir werden durch das Opfer Jesu zum Glauben gerufen und gehen der Ewigkeit mit Jesus entgegen. Das ist die Parallele. Und daran müssen wir uns halten. Und das war auch das Entscheidendste, dass eben der Jude, der damalige Israelit, die Versöhnung hatte am großen Versöhnungstag. Und alle anderen Sabbatseen, die waren nur Begleitung. Das Zentrum ist die Versöhnung. Und das Zentrum der Gemeinde ist die Versöhnung durch das Blut Jesu. Auch wenn heute vieles anders läuft. Und so geht die Heilsgeschichte weiter. Und wenn wir die Propheten lesen, dann stellen wir immer fest, dass sie zwei Ziele haben, wie Sacharja. Einmal das Kommen des Messias in Niedrigkeit, was in Jesus geschehen ist, und dann das Kommen Jesu in Herrlichkeit mit seiner Gemeinde. Und wir lesen auch im Epheserbrief, dass Jesus aus Zweien eins macht. Die gläubigen Juden und die gläubigen Griechen werden gemeinsam dann Jesus entgegengehen. Und Israel wird einmal, wenn Jesus mit der Gemeinde wiederkommt, sagen, gelobt sei der Name des Herrn, der da kommt. Und damit wird Israel errettet. Wir merken also, wie Gott in dem uns so oft unbekannten Alten Testament schon seines Geschöpfes gedacht hat und ihn auf den Weg der Erlösung geschehen hat. Und wenn wir die bis Maliache lesen und auch noch die Apokryphen, stellen wir immer wieder fest, ich könnte jetzt viele Beispiele sagen, Gideon und so weiter, wo Gott immer wieder Menschen gerufen hat, auf dem Weg des Glaubens zur Erlösung und damit sein Heilsweg weitergeht. Und in diesem Heilsweg sind wir mit hineingenommen. Ich gucke gerade auf die Uhr, entschuldigen Sie, dass ich Sie so lange strapaziert habe. Aber das ist entscheidend wichtig, dass wir in der Bibel, besonders im Ersten Testament, auch hier die Gnade Gottes erkennen. Und er hat uns den Lebensraum gegeben. Das komme ich noch zum Schluss. Das ist mir sehr wichtig, ob Satan uns nicht das Ziel verdrehen will und uns in die Klimakatastrophe meint, das sei das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir erlöst werden von dem Weg des Unglaubens zum Weg des Glaubens. Und das ist schon im Ersten Testament passiert. Gott segne sie in diesem Glauben an den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs und Vater Jesu Christi. Ja, lieber Vater im Himmel, du hast uns die Erlösung geschaffen. Du hast, wie in diesem Wort Psalm 1, Psalm 8 heißt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und du gedenkst an uns, und dafür loben und preisen wir dich. Und wir danken dir, dass du uns auf dem Weg des Glaubens gestellt hast und dass wir auf dem Weg des Glaubens deinem Ziel entgegengehen dürfen. Amen.